Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Es ist die Zeit im Jahr, Bilanz zu ziehen, hat der Deutsche Wetterdienst getan und er sagt, es war zu heiß. Und nicht nur das, viele Zeichen für den Klimawandel, die wir aus dem vergangenen Jahr rauslesen können. Darüber sprechen wir hier in diesem Podcast des Updates.
In den letzten 10 Jahren hatten wir die 9 wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 erlebt. Und da sieht man schon, dass die Klimaerwärmung in Deutschland eindeutig auf der Überholspur ist.
Überraschenderweise schwemmt dieser vorletzte Tag des Jahres noch viele spannende Themen in euren Podcast. Der Präsident des Lehrerverbandes zum Beispiel, der die Qualifikation von LehrberufsquereinsteigerInnen als Verbrechen an den Kindern bezeichnet hat. Wir haben mit einer Quereinsteigerin gesprochen fürs Update.
Ich frage mich, wo die Alternative sein soll, wie die aussehen soll. Also für mich persönlich wäre es eher ein Verbrechen an den Kindern, wenn kein Unterricht stattfindet oder noch weniger, als er eh schon stattfindet, weil keine Quereinsteiger da sind.
Auch das hört ihr hier in dieser Episode. Und Pascal Fischer aus dem Update-Team, du hast heute rund um Holzbauweise recherchiert, weil ja jetzt ein ganzes Stadion, Fußballstadion, aus Holz gebaut wird.
Genau, das ist in England. Das geht um den Fußballverein Forest Green Rovers. Alles aus Holz. Da haben wir einfach mal geschaut, wie groß und hoch kann man eigentlich aus Holz bauen und welche Vorteile hat das, wenn wir unsere Häuser aus Holz bauen?
Auch das in dieser Episode des Updates vom 30.12.2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Heute gab es die Meldung, dass im vergangenen Jahr 2019 weniger Großspenden bei den Parteien in Deutschland angekommen sind als im Jahr davor. Es ist ja so, im Prinzip darf jeder Geld an Parteien spenden, ne? Privatpersonen, Unternehmen, Wirtschaftsverbände zum Beispiel. Und dieses Recht nutzen die Menschen und die Unternehmen auch. BMW, Daimler, viele anderen, aber auch reiche Menschen spenden gerne an Parteien. Allerdings in diesem Jahr deutlich weniger als sonst. Sieht man an einer Übersicht des Bundestages, die Gesamtsumme der Großspenden ist von 3,1 Millionen Euro auf 1,2 Millionen Euro zurückgegangen. Woran das liegt und welche Konsequenzen das haben könnte, darüber sprechen wir mit der Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus. Guten Abend.
Hallo.
Ab wann sprechen wir denn eigentlich von einer Großspende?
Ja, also von einer Großspende spricht man ab einer Spende von über 50.000 Euro. Da gibt es dann besondere Vorschriften, nämlich dass sie sofort beim Bundestagspräsidenten gemeldet werden und dann auch auf der Homepage des Bundestages veröffentlicht werden muss.
Sind denn die Großspenden für alle Parteien zurückgegangen oder wer ist besonders davon betroffen?
Also am stärksten betroffen sind traditionell immer die wirtschaftsnahen Parteien wie die CDU, CSU, aber eben auch die FDP. Das liegt einfach ganz normal daran, dass die Wirtschaft tendenziell mehr spendet. Und dann, wenn dann so ein Rückgang ist, dann sind diese Parteien auch am stärksten betroffen. Gerade jetzt dieses Jahr hat es die CDU und die CSU ganz besonders hart getroffen.
Parteienfinanzierung, auch Wahlkampffinanzierung, das ist ja eine komplizierte Sache. Wie groß oder wie sehr sind denn die Parteien auf Spenden angewiesen?
Ja, also das variiert ganz klar von Partei zu Partei. Also die Linke verlässt sich zum Beispiel eher weniger auf Spenden, während gerade die FDP stark auf Spenden setzt. Wenn man das mal so ganz grob zusammenfassen will oder ganz grob sagen möchte, dann kommen ca. 15% der Einnahmen der Parteien aus Spenden.
Jetzt ist es so, dass Transparency International Deutschland generell die Transparenz der Spenden beklagt. Alle Spenden unter 50.000 Euro, die könnten nicht zugeordnet werden oder erstmal nicht zugeordnet werden. Wie siehst du das?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Problem, wobei man natürlich sagen muss, dass zumindest Spenden über 10.000 Euro dann im Rechenschaftsbericht veröffentlicht werden. Der wird aber immer erst circa 1,5 Jahre nach Ende des betreffenden Jahres veröffentlicht. Und gerade wenn es dann um den Wahlkampf geht, ist das natürlich ein großes Problem. Generell wird das natürlich schon lange diskutiert und ich denke auch, dass da im Sinne der Transparenz unbedingt was gemacht werden muss. Aber irgendwie können sich die Parteien da nicht wirklich drauf einigen, was sehr schade ist.
Wenn wir uns aber die Zahlen generell anschauen, also alles über 10.000 Euro wird dann irgendwann mal veröffentlicht, 50.000 muss dann sofort gemeldet werden. Das sind ja auch eigentlich noch keine großen Beträge, wenn wir uns so einen Wahlkampf in den USA zum Beispiel anschauen. Da wird ja sehr, sehr viel mehr gespendet und sehr viel mehr ausgegeben.
Genau, ja. Also mit den USA kann man das überhaupt nicht vergleichen. Also da muss man ja Milliarden eigentlich ausgeben, um irgendwie eine Chance zu haben, das Präsidentschaftsamt zu bekommen. Also von daher, das hört sich nach viel an, wenn wir jetzt hier in Deutschland darüber sprechen, aber im Vergleich zu anderen Ländern ist das natürlich noch nicht ganz so gravierend.
Und wenn wir heute diese Headline lesen, also Rückgang bei Großspenden bei den Parteien, du sagst, hast du mir im Vorgespräch gesagt, einen Trend können wir da noch nicht ablesen. Warum?
Ja, also man kann noch keinen neuen Trend ablesen, würde ich sagen. Also was man schon immer gesehen hat, ist, dass es in den Jahren nach den Wahlen einen starken Rückgang von Parteispenden gegeben hat. Und das ist eben jetzt auch so. Das heißt, wir müssten eben erstmal abwarten bis zum nächsten Wahljahr, also bis 2021, und dann schauen, ob die Spenden auch da stark zurückgehen, um dann sagen zu können, dass generell die Spendenbereitschaft oder die Spendenbereitschaft für Großspenden generell zurückgeht oder nicht.
Jetzt waren es aber erstmal weniger Großspenden an die deutschen Parteien. Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus war das mit Zahlen von 2019, die sie uns eingeordnet hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der englische Fußballverein Forest Green Rovers ist zwar nur in der 4. Liga, aber ökologisch will er in der 1. Liga mitspielen. Der Club plant nämlich das grünste Fußballstadion der Welt, komplett aus Holz. Dafür hat der Verein jetzt eine Baugenehmigung bekommen. Wenn selbst Fußballstadien jetzt aus Holz sein können, warum sollen wir dann nicht insgesamt viel mehr aus Holz bauen? Haben wir uns gefragt, Pascal Fischer aus unserem Update-Team. Du bist unser Holzexperte heute. Mhm. Erstmal, wie soll das konkret aussehen, dieses Fußballstadion aus Holz?
Ziemlich riesig für einen Viertligisten und für Holz, finde ich. 5000 Sitzplätze, 2 Spielfelder, davon 1 für die örtliche Gemeinde gedacht. Für die Genehmigung hat der Verein übrigens 5 Jahre gebraucht. Und mit dem fertigen Stadion rechnet man jetzt in 3 Jahren. Das alles kommt nicht von ungefähr. Die Forest Green Rovers haben sogar Trikots und Schienbeinschoner aus Bambus.
Okay, sagen wir mal Challenge accepted. Was sind jetzt die Vorteile, wenn man zum Beispiel sein Haus aus Holz baut?
Ja, dass es eine große Massenindustrie gibt für sowas, denn Holzfertigbau. Das geht bis auf das Bauhaus zurück. Walter Gropius und Konrad Wachsmann, 1920er Jahre, wir erinnern uns. Der Grundgedanke war ja eben, praktische Häuser, schnell und einfach baubar für viele.
Du sagst das so, wir erinnern uns. Ja. Die beiden müssen wir kennen. Ja. Wie schnell geht denn das, so ein Holzhaus zu bauen?
Ja, das habe ich mir dieses Jahr in Bad Vilbel bei Frankfurt mal erzählen lassen, in einer Musterhausausstellung. Und der Geschäftsführer Andreas Speer, der sagt, das geht wirklich schnell. Denn diese Hersteller, die bauen die Wände ja schon in der Halle zusammen und setzen dann diese Riesenbestandteile auf dem Baugrundstück nur noch zusammen.
Und somit steht es dann bei Ihnen auf Ihrer Baustelle, auf Ihrem Baugrundstück, steht es dann auch in 3 Tagen und das Dach ist drauf. Es braucht dann allerdings noch ein bisschen, bis Sie einziehen können, weil der Innenausbau, der benötigt dann halt 2 bis 3 Monate Zeit.
Jo, Holz ist leicht, das heißt, du kannst es auf weniger tragfähigem Boden bauen als Massivhäuser. Natürlich brauchst du trotzdem so ein ganz normales Betonfundament.
Aber schnell heißt ja nicht unbedingt automatisch gut. Was sind denn da wirklich die Vorteile?
Ein Vorteil ist zum Beispiel die Wärmedämmung, erklärt Andreas Speer.
Die Holzfertighäuser, die haben halt den Vorteil dadurch, dass sie die Dämmung innerhalb der Wand haben, sind die schon per se sehr, sehr gut gedämmt und erfüllen die Standards ohne weiteres.
Es gibt heute schon Modelle, die haben Windrädchen obendrauf und erwirtschaften dann sozusagen ein Energieplus. Die sind also noch besser als bloße Passivhäuser energietechnisch. Holz atmet auch, das nimmt und gibt Feuchtigkeit auf und gibt die Feuchtigkeit auch wieder ab. Das gibt ein angenehmes Raumklima, das ist gut für Allergiker oder auch Asthmatiker. Außerdem baust du ja mit einem nachwachsenden Rohstoff, ja, der eben CO2 bindet. Streng genommen wäre das natürlich dann nur nett, wenn du dann auch wieder Bäume nachpflanzen lässt.
Das klingt schön. Was sind die Nachteile?
Ja, die gibt's auch. Wenn du das Haus nicht ordentlich pflegst, also zum Beispiel Lack alle 4 bis 8 Jahre aufträgst, kriegst du vielleicht Probleme. Zum Beispiel mit Pilzbefall oder vielleicht auch Wasserschäden. Alles ist natürlich auch hellhöriger als jetzt so ein Steinhaus. Und natürlich sinkt so ein Haus im Wert über die Jahre, vor allem verglichen mit einem Ziegelbau oder Massivhaus. Dafür ist alles natürlich erstmal meist vorher billiger.
Diese Holzfertighäuser, das sind ja immer noch ja eher so Einfamilienhäuser. Kann man wirklich Stadien bauen mit Holz?
Ja, kann man, sagt zumindest Nizza als Stadt. Da gibt es nämlich seit 2013 ein Stadion für 35.000 Zuschauer mit so einer geschwungenen Dachkonstruktion. Allerdings, muss man auch sagen, teilweise dann doch mit Stahl.
Okay, da muss man also ein bisschen nachhelfen. Mhm. Aber wie groß oder wie hoch kann man denn sonst so mit Holz bauen?
Kann ich dir genau sagen, 85,4 Meter hoch. Zumindest schon mal im norwegischen Brumunddal. Da steht das weltweit höchste Holzhochhaus. Nicht mehr lange allerdings, denn in Wien wächst das Holzhochhaus Hoho Wien heran. Das soll nochmal 10 Zentimeter höher sein und hat dann 24 Stockwerke. In Deutschland schaffen wir es immerhin auf 34 Meter, hat auch mit den Genehmigungen zu tun. Mit dem Skyo in Heilbronn schaffen wir das nämlich. Da sind aber das Sockelgeschoss und das Treppenhaus wiederum aus Stahlbeton und die Fassade aus Aluminiumplatten.
Bauen aus Holz, viele Vorteile, aber nicht nur. Und manchmal hilft man dann doch eben mit anderen Materialien nach, wenn es groß werden soll.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland. Ist seit Jahren der Aufschrei in fast allen Bundesländern. Also werden seit einiger Zeit auch QuereinsteigerInnen eingestellt. Leute, die nicht auf Lehramt studiert hatten, die vielleicht in einem komplett anderen Job schon mal ein paar Jahre auf dem Buckel haben und jetzt eben was anderes machen wollen. Lehrerin oder Lehrer werden zum Beispiel. In Berlin reicht dann ein Pädagogik-Crashkurs. Heute kommt daran massive Kritik. Heinz-Peter Meidinger, Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes, also quasi der Oberlehrer Deutschlands, der sagt, die unzureichende Qualifizierung der Quereinsteiger sei ein Verbrechen an den Kindern. Ist es das? Judith Ebert war jahrelang Moderatorin hier bei uns bei Deutschlandfunk Nova und ist seit August diesen Jahres Lehrerin an einer Grundschule in Berlin-Tegel. Judith, ist deine Arbeit ein Verbrechen an den Kindern?
Also ich finde nicht. Ich finde die Aussage auch sehr pauschal und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich darüber ärgere, weil da stehe ich drüber. Aber ich frage mich, wo die Alternative sein soll, wie die aussehen soll. Also für mich persönlich wäre es eher ein Verbrechen an den Kindern, wenn kein Unterricht stattfindet oder noch weniger, als er eh schon stattfindet, weil keine Quereinsteiger da sind. Und deswegen wundere ich mich ein bisschen über die Aussage. Ich wundere mich auch darüber, dass ein Lehrerverband auf die Leute schimpft, die dazu da sind, Lehrer zu unterstützen. Das wundert mich auch ein bisschen, wie das funktioniert und wieso man dann eher auf die Leute schimpft oder sich an die Adresse wendet, die es verbockt hat.
Erzähl mal, wie war denn dein Übergang? Also wie hast du den Berufseinstieg in den Lehrerberuf erlebt?
Ja, also ich sag mal so, es ist schwierig. Deswegen steigen auch so viele Leute wieder aus. 51% sind es, glaube ich, die wieder aussteigen, relativ schnell in dem ersten halben Jahr. Das Ding ist, du wirst da in so einen Beruf geworfen, von dem man nicht so richtig weiß, was man tun soll. Und, also klar, du machst dir natürlich Gedanken, wie ist das als Lehrer? Aber wie das dann tatsächlich ist, vor 24 Schülern zu stehen, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und man bräuchte dazu natürlich so eine Art 2 bis 3 Wochen Crashkurs, der so intensiv ist und so auf diesen Job zugeschnitten, dass man zumindest eine Ahnung hat von dem, was passieren wird. Und das ist halt nicht der Fall. Das ist dann so eine Woche, so eine Einstiegswoche, in der werden dir dann so Sachen gesagt, die man eigentlich in einem 7 Jahre Lehrerstudium vielleicht mal irgendwann gehört haben möchte. Aber du hast nicht so einen Feuerwehrkurs, dem da irgendwie gesagt wird von wegen, du stehst nächsten Montag vor einer Klasse, was mache ich als erstes? Wie bereite ich mich als erstes vor? Das fehlt halt alles und dann steht man da und denkt sich, ja, jetzt habe ich meinen Namen gesagt, wie geht es weiter? Das ist schon ein bisschen spooky, muss ich ehrlich sagen.
Das kann ich mir vorstellen, weil ich glaube auch die entscheidenden Jahre für die Pädagogikstudenten sind dann auch die am Ende an der Schule. Also der Referendardienst, genau. Der bleibt bei euch ja komplett weg.
Ja, der ist so, nee, ich mache den auch, klar. Ich mache den aber, nachdem ich schon 3 Jahre gearbeitet habe. Das ist ja der Witz bei der Sache. Ich muss auch ein Referendariat machen. Ich weiß nicht, wie es in Nordrhein-Westfalen ist. In Berlin muss man 1,5 Jahre Referendariat machen, sonst ist man kein Lehrer. Kriegt auch nicht das Gehalt eines Lehrers, sondern nur die Hälfte und macht aber den gleichen Job. Und ich mache den 3 Jahre, bevor ich ins Referendariat gehe. So. Und da hätte ich dann schon ganz gerne ein bisschen mehr Hilfestellung gehabt. Also nicht ganz gerne ein bisschen mehr, sondern ich hätte gerne mehr Hilfestellung gehabt. Meine Kollegen versuchen natürlich alles, um mir den Job einigermaßen erträglich zu machen. Aber es hätte was vom Senat kommen müssen. Also dieses Quereinsteigerprogramm, was hier so hochgelobt ist, ist für mich, also ich sage es mal so, wie ich es empfinde, ich finde, es ist die letzte Grütze und ist für mich 0,0 effektiv. Und wenn ich was zu sagen hätte, würde ich es anders machen, komplett anders.
Was bewegt dich denn dann dazu, nicht einer von den Quereinsteiger-Aussteigern dann wieder zu werden?
Ja, was bewegt mich dazu? Ich glaube, es ist der Wunsch, diesen Job gut hinzubekommen. Ich bin Perfektionistin gewesen immer. Das habe ich mir jetzt abgeschminkt. Jetzt geht es hier gerade erstmal ums Überleben und dann werde ich dann hoffentlich überlegen, weil du eine richtig gute Lehrerin, also von meinen eigenen Augen eine gute Lehrerin. Ich glaube, für die Kinder ist es schon okay. Und ich glaube, es ist einfach die Liebe zu diesem Job. Also ich komme aus einer Lehrerfamilie. Meine Mama war 40 Jahre Lehrerin. Ich habe mehrere Tanten und Onkels, die Lehrer sind jetzt schon ein bisschen länger in Pension. Und ich habe das von der Pike auf so mitbekommen und immer mit rumgetüttelt bei meinen Lehrereltern und Verwandten und so. Und ja, ich glaube, irgendwann ist es dann durchgebrochen, das Gehen. Und ich mag es einfach. Also auch wenn es stressig ist und viel stressiger als unser Job davor, also Moderatorin war da schon, finde ich, ein Spaziergang dagegen. Und werde ich aber mich durchbeißen, ich bin mir sicher. Krieg's hin.
Sagt Judith Ebert. Sie hat bei uns bei Deutschlandfunk Nova die Ab 21 moderiert und ist jetzt Lehrerin in Berlin. Und ist definitiv kein Verbrechen an Kindern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das war heiß. Puh, es war sehr heiß dieses Jahr. 2019 war in Deutschland das wohl drittwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Rekorde sind geknackt worden bei uns im Land. Alles überhaupt gar kein Grund zum Feiern. Der Deutsche Wetterdienst hat heute eine Jahresbilanz gezogen. Andreas Friedrich ist Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst. Ich habe ihn gefragt, welche Jahre denn eigentlich seit der Wetteraufzeichnung im Schnitt noch wärmer gewesen sind als 2019.
Ja, da gab es nicht viele, denn wir liegen auf Platz 3, also muss ich in der Tabelle nicht weit nach unten schauen. Wir hatten 2 Jahre, die wärmer waren. Das eine ist gerade das letzte gewesen, 2018, das war das Rekordjahr für Deutschland. Da warten wir 10,5 Grad im Mittel und 2014 liegt auf dem zweiten Platz mit 10,3 und jetzt 2019 waren wir mit 10,2 nur unwesentlich kälter. Also man sieht, die Spitze liegt hier eng beisammen und das Besondere, wenn man diese ganzen warmen Jahre sich mal anguckt, in den letzten 10 Jahren hatten wir die 9 wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 erlebt. Und da sieht man schon, dass die Klimaerwärmung in Deutschland eindeutig auf der Überholspur ist und an Geschwindigkeit zugenommen hat.
Und dann auch noch die Rekordtemperaturen. Bisher war es nie wärmer als 40,3 Grad in Deutschland gewesen. Das ist seit diesem Jahr anders. Wo denn nochmal?
Ja, wir hatten eine Hitzewelle, die wirklich historische Ausmaße angenommen hat. Also hättest du das mich vor einem Jahr gefragt, ist sowas in Deutschland möglich, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, nee, das glaube ich nicht, das gibt es nicht in Deutschland, vielleicht in Italien. Also wir hatten um den 25. Juli herum an 3 Tagen hintereinander in Deutschland mehr als 40 Grad erreicht, an 23 Orten. Ich glaube, es gab insgesamt 25 Mal die 40 Grad, die geknackt worden ist. Und ganz oben in der Spitze hat sich dann wirklich unsere Wetterstation in Lingen als neuen Spitzenreiter etabliert. Dort wurden 42,6 Grad gemessen und praktisch der alte Rekord von 40,3 Grad um mehr als 2 Grad überschritten. Und das ist wirklich historisch. Das hätte ich mir vor einem Jahr nicht träumen lassen, dass wir sowas in Deutschland so schnell erleben.
Und wenn ich mir hier nochmal so ein bisschen die Statistiken genauer anschaue, wer überhaupt keinen Regen mag, der sollte nach Erfurt ziehen, ne?
Ja, sicher, wir hatten 93% erreicht. Das liest sich ja erstmal fast normal, 7%, naja gut. Aber die Verteilung, die war das Knifflige. Wir hatten in Thüringen, und da hast du schon recht gehabt, das ist wirklich die trockenste Region in Deutschland gewesen. Da waren es nur rund 350 Liter auf dem Quadratmeter. Man muss sich vorstellen, im Allgäu, da in Balderschwang, da ist fast das Zehnfache gefallen, nämlich 2450 Liter. Also da gab es Riesenunterschiede in Deutschland. Und das noch Entscheidendere war, dass die Verteilung übers Jahr sehr unterschiedlich war. Im Sommer und im Frühjahr, wo ja eigentlich die Pflanzen Wasser brauchen, da war es wieder extrem trocken und das führte natürlich dann zu diesen Auswirkungen, die ja durch die Medien gingen, die Binnenschiffe haben gelitten, die Flüsse sind fast ausgetrocknet, die Landwirte haben gelitten und auch unsere Wälder haben gelitten. Also das kam alles durch diese ungleichmäßige Verteilung des Niederschlages hier zum Tragen.
Was wir alle ganz gerne mögen, sind Sonnenstunden, sowohl im Sommer als auch im Winter. Wo war es da besonders schön und hell?
Ja, am meisten schien die Sonne dieses Jahr am Hochrhein, was auch nicht ganz so normal ist, denn oftmals ist hier die Ostseeküste vorne. Diesmal hat der Hochrhein gewonnen, also rund um Freiburg da unten. Die hatten 2120 Stunden Sonnenschein und ein bisschen schattiger war es mit ungefähr 1500 Stunden im Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Also das ist der Range der Sonnenscheindauer. Insgesamt haben wir hier mit 1800 Stunden auch unser langjähriges oder vieljähriges Mittel deutlich um 18% überschritten dieses Jahr.
Du hast es gerade schon so ein wenig angesprochen mit der Schifffahrt. Ihr habt euch auch generell die Konsequenzen dieses Klima- und Wetterjahres angeschaut. Welche sind das?
Ja, die Konsequenzen sind einmal, und das muss man ganz klar nach vorne holen, die extremen Hitzewellen, die wir jetzt hatten in Deutschland. Die vom Juli haben wir gerade schon durchgehäschelt. Es gab im Juni schon eine weitere kurze und heftige Hitzewelle mit fast 40 Grad. Und das ist wirklich die tödlichste Gefahr, die wir in Deutschland vom Wetter her haben. Es sind nicht die Winterstürme, es sind nicht diese Überschwemmungen durch Gewitter. Nein, die tödlichste Gefahr ist wirklich die Hitze. Denn da wurde nachträglich festgestellt, dass es da sehr viele zusätzliche Todesfälle in Deutschland gab. Natürlich vor allem unter schon geschwächten Leuten und der älteren Leuten, für die ist das sehr gefährlich. Und das ist eine dramatische Auswirkung. Und das zweite ist natürlich die Trockenheit, dass wir einfach hier schon viele Probleme haben. Ja, es gab zum Teil ja schon Treibstoffmangel an Tankstellen, weil die Schiffer nicht mehr Benzin transportieren konnten. Es gab Ernteausfälle, das ist natürlich dramatisch. Und auf der anderen Seite, das ist jetzt für manche ein Widerspruch, aber das passt in das Bild, gab es auch kurzzeitig extrem starke Niederschläge. Wir hatten Überschwemmungen, wir hatten Erdrutsche, wir hatten Hagelschlag, wo sich zum Teil Zentimeter hoch der Hagel in den Orten sammelte. Aber das ist auch erklärlich durch den Klimawandel, denn eine wärmere Atmosphäre, die kann nicht nur diese Hitzewellen produzieren, sondern wenn dann genug Feuchtigkeit in der Atmosphäre zusammenkommt, kann die mehr Feuchtigkeit praktisch speichern und in Form von Starkregen kurzzeitig runterlassen. Und deshalb passt es in das Gesamtbild, dass es im Sommer auch zum Klimabild gehört, dass wir kurzzeitig extremere Starkregenereignisse in Deutschland spüren.
Das Wetterjahr 2019 in Zahlen und Fakten. Andreas Friedrich war das, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Auch das war ein Riesenthema in diesem Jahr. Die Preise für Wohnungen und Häuser in Deutschland, vor allem in den Großstädten, die steigen weiter kräftig. Im dritten Quartal von Juli bis einschließlich September um durchschnittlich knapp 5% gegenüber dem Vorjahr. In den 7 größten Metropolen in Deutschland sind Eigentumswohnungen sogar 9% teurer geworden. Matthias Wurms aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Sag mal, ist da mal ein Ende in Sicht?
Nee. Also du hast ja gesagt, vor allem in den größten Städten, also Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, da sind die Immobilienpreise nochmal krass gestiegen. Aber auch in anderen Städten und selbst auf dem Land kosten Wohnungen und Häuser viel mehr als vor einem Jahr. Und richtig deutlich wird das Ganze, wenn man die letzten 10 Jahre betrachtet. Von 2008 bis 2018 sind Immobilien in Deutschland nämlich im Schnitt um fast 50% teurer geworden.
So, jetzt haben wir immer wieder Experten gehört, die gesagt haben, oh, das ist ein großer Immobilienboom, aber das ist auch eine Blase und das hört wieder auf und es geht wieder runter. Woran liegt das denn, dass es offenbar immer so weitergeht?
Also im Grunde ist es ganz simpel. Wir werden immer mehr Menschen in Deutschland und wir alle wollen mehr Platz, aber dafür bauen wir zu wenige Wohnungen. Dass wir immer mehr werden, das liegt jetzt nicht daran, dass wir so viele Kinder kriegen plötzlich, aber es ziehen immer mehr Menschen nach Deutschland und zwar vor allem in die Städte. Und genau das ist von der Politik und von den Stadtplanerinnen und Stadtplanern total unterschätzt worden. Deshalb haben auch viele Kommunen jetzt das Problem, dass sie gar kein Bauland mehr haben, das sie überhaupt zur Verfügung stellen könnten, um was Neues zu bauen. Und das eben ist auch nicht kurzfristig zu ändern, weil es Jahre dauert, Bauland auszuweisen.
Kann man das nicht irgendwie beschleunigen?
Ja, könnte man, aber dann müsste man Vorschriften und Auflagen vereinfachen und Entscheidungsprozesse in der Verwaltung beschleunigen. Und das gelingt ja auch schon seit Jahren nicht. Es gibt ein paar andere Beispiele. Hamburg hat zum Beispiel das Baurecht so geändert, dass es jetzt immerhin einfacher ist, bestehende Häuser zu erweitern. Das allein wird aber, glaube ich, nicht verhindern, dass die Preise noch weiter steigen, vor allem solange die Zinsen so niedrig sind.
Nochmal zu dieser Warnung, Immobilienblase in Deutschland, ja, die platzen könnte. Wie groß ist diese Gefahr?
Also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW, das hat dazu im August eine Studie veröffentlicht. Darin heißt es, die Preisentwicklung sei explosiv und das Risiko, dass das ganze System zusammenbricht, liege bei 92%.
Das ist ein hoher Wert.
Das klingt ziemlich hoch, aber die Autorinnen und Autoren der Studie, die sagen auch, dass es vor allem dann gefährlich wird, wenn Menschen Wohnungen nicht kaufen, um sie selbst zu nutzen, also sei es, um drin zu wohnen oder um sie zu vermieten, sondern wenn sie vor allem darauf setzen, dass sie dann die Wohnung für mehr Geld wieder verkaufen und wenn sie das Ganze wiederum durch Kredite finanzieren, dann wird es kritisch. In Deutschland nutzen aber die meisten Käufer das Haus oder die Wohnung selbst und auch das DIW sagt, dass die meisten Käufe solide finanziert sind, also die Gefahr, dass ganz viele Immobilienfirmen pleite gehen und viele Hausbesitzer am Ende obdachlos sind, so wie bei der letzten Finanzkrise in den USA, die ist nicht so groß wie damals.
Jetzt haben wir gerade nur über Haus- und Wohnungsbesitzer gesprochen, Eigentümer. Wie sieht es denn mit den Mieterinnen und Mietern aus?
Also für die ist die Entwicklung natürlich richtig blöd und vor allem, wer einen neuen Mietvertrag unterschreibt, der kriegt eben diese ganzen hohen Umbau- und Neubaukosten auch aufgehalst. Und da hilft auch die Mietpreisbremse in vielen Städten nur ein bisschen, weil sie zum Beispiel nach umfassenden Sanierungen gar nicht greift. Und oft werden auch bei laufenden Mietverträgen die Mieten heftig erhöht. Zurzeit sind innerhalb von 3 Jahren tatsächlich bis zu 20% Aufschlag erlaubt. Der Mieterbund fordert, dass das auf maximal 6% begrenzt wird.
Und Sozialwohnungen mit gedeckelten Mieten gibt es auch immer weniger?
Gibt's auch immer weniger, genau, weil einfach jedes Jahr mehr Wohnungen aus dieser Preisbindung rausfallen, als neu gebaut werden. Dazu auch eine Zahl. 2002 gab es noch rund 2,5 Millionen solche Sozialwohnungen. 2018 nicht mal mehr halb so viele. Und das geht weiter zurück. Und wenn dann Sozialwohnungen wegfallen, dann steigen eben oft auch die Preise der anderen Wohnungen, weil der Mietspiegel insgesamt steigt und an dem orientieren sich halt alle.
Es fehlen weiterhin Wohnungen und Häuser in Deutschland. Die Folge, auch im dritten Quartal sind die Kaufpreise für Eigentumswohnungen stark gestiegen. In den Großstädten im Schnitt um 9%. Informationen von Matthias Wurms. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Turnschuhe im FDP-Shop oder Zahnbürsten bei der AfD online. Um die geht's jetzt hier in Deutschlandfunk Nova. Nämlich auf Seiten wie afdeuropaprogramm.de bekommt ihr Zahnbürsten oder Sneakers gibt's auf fdpmölln.de. Dahinter stecken Fake-Shops, vermutlich aus dem Ausland, die verwaiste DE-Adressen, DE-Domain-Adressen nutzen, um billige Plagiate zu verkaufen. Das Phänomen an sich ist nicht neu, aber es gibt jetzt neue Zahlen dazu. Peter Hornung hat die Geschichte recherchiert. Peter, wie groß ist das Problem zu solchen Fake-Shops?
Ja, das ist ziemlich groß. Jedenfalls gibt es viele, endlos viele solcher Fake-Shops. Wir sprechen hier von Fake-Shops mit Plagiaten aus China, also das ist ein besonderer Typ. Da gibt es viele 10.000 solcher Shops in allen möglichen Sprachen. Uns liegt eine neue Untersuchung vor. Da wurde festgestellt, dass es mehr als 16.000 solcher Shops alleine mit deutschen Internetadressen gibt, also mit DE-Adressen. Eine EU-Studie aus dem Jahr 2014, die nannte noch 5.000 solcher Shops mit DE-Adressen. Das heißt, das Problem hat seither zugenommen.
Wie funktioniert das genau? Also ich habe jetzt eine Domain ralf-günther.de und die läuft dann irgendwann ab, der Vertrag läuft ab und dann schnappt sich die irgendjemand anders, ein Internethändler?
Ja, genau. Das sind sozusagen verwaiste Internetadressen, Domains von insolventen Firmen, geschlossenen Läden, ausgelaufenen Werbekampagnen, aber eben auch von Parteien, von Kreis- und Ortsverbänden, die mal eigene Seiten hatten, die dann eben jetzt nicht mehr genutzt werden. Die schnappt sich dann diese Fake-Shop-Mafia. So muss man es eigentlich sagen, das ist eine richtige Mafia. Die machen das Ganze industriell, auch dieses Domain-Grabbing, also dieses Nehmen dieser Domains. Das ist kaum vorstellbar, dass das nicht gezielt und in ganz großem Umfang geschieht.
Warum sind ausgerechnet DE-Adressen, also DE-Domains, so attraktiv für Fake-Shops?
Weil diese bei Suchmaschinen wie Google schon bekannt sind. Und wenn man auf Deutsch sucht nach Markenware, dann findet man solche Seiten eher. Die sind schon im Index der Suchmaschinen und werden deshalb tendenziell weit oben in den Suchergebnissen auch angezeigt. Und viele Kunden, die schauen übrigens dann gar nicht genau auf die Domain, auf die Webadresse. Sonst fiel es ja auf. Also sonst würde ich ja nicht kaufen bei afd-europaprogramm.de. Aber die Seite gibt es und die wird offenbar genutzt. Und das funktioniert tatsächlich, dass die eben ganz oben dann bei Google angezeigt werden.
Aber es sind nicht nur Parteien betroffen. Jetzt haben wir die FDP, die AfD als Beispiel. Es gibt auch andere.
Genau, es gibt tatsächlich die politischen Parteien, eigentlich alle. Dann eben irgendwelche Firmen, die es nicht mehr gibt oder die andere Seiten nutzen. Es gibt Läden, die geschlossen wurden. Ich habe einmal eine Seite gefunden, das war jetzt keine DE-Adresse, das war die Seite, die frühere Seite der syrischen Botschaft in Rom, die so einen Fake-Shop tatsächlich hatte. Also da gibt es alle möglichen Varianten.
Können denn eigentlich die Betroffenen oder ehemals Betroffenen der FDP-Ortsverband Mölln zum Beispiel, kann der dagegen vorgehen?
Wenig. Also man könnte die Namensrechte reklamieren und beim Verwalter der deutschen Internetadressen bei DENIC versuchen, die Domain wieder zu löschen oder eben zurückzubekommen. Aber wenn man verpasst hat, den Vertrag zu verlängern, und das ist ja das zentrale Problem, die Verträge sind ausgelaufen, die Leute haben sich nicht mehr um die Domains gekümmert, dann kann das schwierig sein. Und an die Seitenbetreiber, an die kommt man nicht ran, die sitzen in China. Das versuchen die Markenhersteller übrigens auch schon seit Jahren, an diese Seitenbetreiber und die Verkäufer dieser Plagiate zu kommen, aber sie scheitern meist damit.
Also dein Fazit, der Tipp für uns Verbraucher, Finger weg, das sind Plagiate.
Ja, auf jeden Fall. Also entweder kriegt man nichts geliefert und das Geld ist weg, das ist der schlimmste Fall, oder es kommen halt Plagiate, Fakes. Da kann es dann passieren, dass man aufs Zollamt muss, weil der Zoll sowas rauszieht aus dem Poststrom und die Sachen dort geöffnet werden, dann stellen die Zollbeamten fest, das ist Plagiat und dann wird es zerstört und man zahlt noch eine Strafe. Also Finger weg.
Also bei Online-Shops mit DE-Domain genau hinschauen, ob die wirklich zum Produkt passt. Die FDP verkauft zum Beispiel keine Sneaker-Plagiate. Glaube ich. Hoffe ich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.